Was nützt es denn den Kindern, wenn man die im Kindergarten schon über Sexualität aufklärt? Was nützt das den Kindern? Gar nichts.
Was ging in Ihnen vor, als Sie hörten, dass gegen Ihre Aussage, gegen Ihre Meinungsäußerung ermittelt wird?
Das ist natürlich ein politisches Manöver und auch ein Versuch, mich zu erziehen. Diese pädophilen Netzwerke, die funktionieren natürlich nur so gut, weil sie bis in die obersten Staatsapparate hineinreichen. Warum distanziert man sich von diesen Menschen nicht? Warum unterbindet man das eben nicht? Ich möchte meinen Kindern später einfach mal in die Augen schauen können und sagen können, ich habe alles versucht, dass es für euch einfach mal besser wird in diesem Land.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich begrüße heute bei uns in der Sendung eine Politikerin, die nichts mit irgendwelchem Sondervermögen zu tun hat. Sie ist Politikerin im Landtag, im Niedersächsischen Landtag, Vanessa Behrendt. Sie politisiert dort für die AfD und ihre ist ein ganz kurioser, spezieller, ja, man kann vielleicht sogar auch von einem dramatischen Fall sprechen. Und zwar wurde Vanessa Behrendt, wie die Weltwoche berichtete, nicht angezeigt. Ja, sie wurde doch angezeigt, aber gegen sie wurde von der Staatsanwaltschaft Ermittlungen erhoben. Das wird sie nachher gleich ausführen. Damit wir sie allerdings ein bisschen besser kennenlernen, Frau Behrendt, vielleicht erste Frage: Wer sind Sie überhaupt? Mit wem haben wir es zu tun, der da, ja, mehr oder weniger gerade die deutsche Medienlandschaft ein bisschen bewegt?
Hallo Herr Zeller, hallo liebe Zuschauer. Ja, selbstverständlich. Mein Name ist Vanessa Behrendt. Ich bin 40 Jahre alt, familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, verheiratet, habe zwei Kinder und setze mich, seitdem ich das große Glück habe, hier im Landtag tätig sein zu dürfen, für den Schutz von Kindern ein und alles, was dazugehört.
Ist vielleicht Ihr wichtigstes Motiv als Politikerin? Wie lautet Ihr zentraler Auftrag, den Sie verfolgen?
Ja, zweifache Mutter, muss ich sagen, natürlich auch ein nicht nur politisches, sondern auch persönliches Motiv, dass ich eben nicht nur meine eigenen Kinder, sondern alle Kinder schützen möchte vor den Gefahren, die ja, mit denen sie gerade konfrontiert werden. Also da haben wir ja tatsächlich schon ganz viele Sachen gehabt, frühkindliche Sexualisierungskonzepte, Doktorspielräume. Mittlerweile haben wir hier pädophilen Gruppen, die die Pädophilie verharmlosen. Und wo halt einfach nicht gegen vorgegangen wird. Und wenn wir uns weiter in diese Richtung entwickeln, dann sieht es für unsere Kinder wirklich mal ganz, ganz böse aus. Also dann haben wir Kinder, die kein Schamgefühl mehr haben. Und das hat Sigmund Freud schon sehr gut vor vielen, vielen Jahren dargestellt. Wenn man Kinder frühkindlich sexualisiert und ihnen die Scham nimmt, dann haben die Eltern keine Chance mehr, diese Kinder zu erziehen.
Sie haben das Thema mit einem Tweet, mit einem Post auf X aufs Parkett gebracht, angestoßen, eine Debatte angestoßen, die zu, man muss auch sagen, zu hunderttausendfach gesehen, geteilt, geliked wurde. Sie haben da etwas geschrieben, was der Staatsanwaltschaft dann allerdings nicht in den Kram passte. Sie bestätigte einen Anfangsverdacht. Was ging in Ihnen vor, als Sie von diesem Anfangsverdacht hörten, dass eben gegen Sie, gegen Ihre Aussage, gegen Ihre Meinungsäußerung ermittelt wird?
Ja, Sie haben das gerade schon sehr gut gesagt. Das ist natürlich eine Meinung, die hier geäußert wurde. Und das ist ja so ein Punkt, dafür ist die Staatsanwaltschaft Göttingen ja bekannt. Das passt denen so gar nicht, wenn man andere Meinungen hat als sie selbst. Und das ist natürlich ein politisches Manöver und auch ein Versuch, mich zu erziehen, weil ich eben gerade so diese Sachen anspreche, wo leider Gottes auch Behördenversagen aufgedeckt wird, wo natürlich auch vielleicht, ich weiß es nicht, das sind nur Mutmaßungen, aber wo vielleicht Strukturen aufgedeckt werden, die eben nicht aufgedeckt werden sollen. Man muss auch ganz klar sagen, diese pädophilen Netzwerke, die haben ja weltweit den Drogen- und Waffenhandel um Längen überholt und die funktionieren natürlich nur so gut, weil sie bis in die obersten Staatsapparate hineinreichen. Also ich war fassungslos, als ich den Brief geöffnet habe, muss ich sagen, weil ich mir dann auch die Frage stelle, wo sind wir in diesem Land angekommen? Also man möchte sich für Kinder einsetzen, man möchte Kinder eben gerade vor diesen Menschen beschützen. Und dann wird gegen einen ermittelt wegen Volksverhetzung. Also das ist völlig absurd.
Waren Sie überrascht, als Sie diesen Brief geöffnet haben, oder war das, erstaunt Sie eigentlich sozusagen gar nicht mehr heute?
Also ich muss sagen, mich erstaunt vieles gar nicht mehr. Also wie gesagt, als ich dann auch gesehen habe, von wem dieser Brief kam, das war ja schon ersichtlich, bevor ich ihn geöffnet habe. Also überrascht hat mich das tatsächlich nicht, gerade eben, weil ich da so massiv gegen diese ganzen Sachen vorgehen möchte und auch immer wieder darüber aufkläre. War es tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis man da irgendwann ja in die Schranken gewiesen werden soll, tatsächlich, ja.
Sie schrieben auf X über diese Regenbogenfahne. Wir können den Tweet vielleicht dann einblenden. Sie schreiben da, die Regenbogenfahne stehe für, und Zitat, Men Machenschaften pädophiler Lobbygruppen, die Kinder durch LGBTQ-Propaganda gefährden. Könnten Sie ein bisschen ausführen, was Sie da genau meinen? Was steht hinter diesem Beitrag, hinter diesem Post? Was meinen Sie damit?
Also pädophile Lobbygruppen ist das, was ich eben gerade schon mal sagte, dass beispielsweise die Pädophilen wirklich immer mehr versuchen, Fuß in unsere Gesellschaft zu kriegen, die sich teilweise ja selbst als queer bezeichnen und ja, sich da selbst nicht unterscheiden von beispielsweise sexuellen Neigungen, wie Homosexuelle es eben sind oder andere. Heterosexualität ist ja auch eine sexuelle Neigung. Und am langen Ende fordern die eben die Akzeptanz in der Gesellschaft. Und es wird da einfach nicht unterbunden. Das haben wir auch letztens in einer Landtagsdebatte gesehen, dass man sich da, wo wir gefordert haben in einem Antrag, dass man sich eben ganz klar von diesen Menschen distanziert, dass es nicht passiert. Genauso wie es halt auch immer mal wieder vorkommt, dass pädophilen Vereinigungen wie die Krumme 13, der Kopf dieser Vereinigung ist Dieter Gieseking, ein verurteilter Straftäter wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie, dass diese Menschen eben mit ihrer Map-Flag, also das Erkennungszeichen für Pädophile, auf CSDs halt mitlaufen, ne? Und das ist eben das, wo sich mir schon die Frage stellt, also wenn man doch sagt, das ist so ein riesengroßer Skandal, dass ich das jetzt so geschrieben habe, und da ging es um die Bedeutung der Fahne. Warum distanziert man sich von diesen Menschen nicht? Warum unterbindet man das eben nicht? Und die LGBTQ-Bewegung an sich, selbstverständlich ist die hochgradig gefährlich für Kinder und Jugendliche. Also es wird diesen Kindern und Jugendlichen, unseren Kindern und Jugendlichen ja so verkauft als etwas ganz Tolles und Besonderes. Und ich glaube, das hat jeder Mensch durch, kennt es von sich, kennt es von seinen eigenen Kindern. In der Pubertät ist man in einer Selbstfindungsphase. Und natürlich ist man da mit allem unzufrieden. Und wenn man, also diese LGBTQ-Bewegung, die hat ja wirklich schon einen Sektencharakter. Und wenn sich verunsicherte Kinder und Jugendliche eben dem anschließen und denen eingeredet wird, wenn du jetzt Pubertätsblocker nimmst, dann wird das alles besser und dann bist du glücklicher, dann ist das schon eine riesengroße Gefahr für unsere Kinder auch. Ja. Das ist natürlich auch grob kindeswohlgefährdend.
Siehst aber, wenn man das aus der Schweiz beobachtet, diese Debatte in Deutschland, dann klingt das relativ abstrakt. Können Sie vielleicht ausführen oder auch ein bisschen mit Beispielen untermauern, wie konkret diese Gefährdung ist in Deutschland, die Sie da quasi, ja, von der Sie da warnen? Wie konkret ist diese Gefährdung tatsächlich? Wie real ist dieses Problem tatsächlich im Alltag in Deutschland?
Also bei uns in Deutschland gibt es beispielsweise den Ratgeber der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Der wurde gemeinsam mit der WHO erarbeitet. Und in diesem Ratgeber, da gibt es Tabellen, Leitlinien, wo beispielsweise drin steht, dass frühkindliche Sexualität, also im Alter von 0 bis 4 Jahren, dass Kinder da ihren Körper erkunden sollten, unter anderem auch frühkindliche Masturbationserfahrungen sammeln sollen. Und wenn man da mal ein bisschen nachforscht, und das habe ich getan, dann gibt es da ganz klare Parallelen zu dem Kendler-Experiment, was damals sehr, sehr bekannt war, was über viele Jahrzehnte bei uns gelaufen ist, wo eben von Helmut Kendler und dem Jugendamt Minderjährige an bekennende pädophile Männer vermittelt wurden. Der Berliner Senat hat das Ganze finanziert und unterstützt über viele, viele Jahre hinweg. Und eben dieser Helmut Kendler hat auch ein Buch geschrieben, Kendlers Sexualerziehung. Und da findet man eins zu eins das gleiche Wording wieder, was eben in diesem Ratgeber zu finden ist. Und um das Ganze nochmal zu untermauern, dass es eben nicht nur Parallelen sind, sondern dass es auch Leute gibt, die da mitgewirkt haben, zeigt beispielsweise der Pädagoge Uwe Sielert, der damals mit Helmut Kendler ein sehr, sehr enges, vertrautes Verhältnis gehabt, und der hat diesen Ratgeber mitentwickelt, was auch im Impressum nachzulesen ist. Also es gibt da schon durchaus Verbindung, und man muss auch ganz klar sagen, also was nützt es denn den Kindern, wenn man die im Kindergarten schon über Sexualität aufklärt? Was nützt das den Kindern? Gar nichts. Also das Einzige, was es bewirkt, ist, dass Kinder ihre natürliche Schamgrenze verlieren, und das ist gut und wichtig, dass Kinder diese eben haben. Warum gibt es diesen Ratgeber? Es wird gerechtfertigt damit, dass eben ein Kind dann lernt, Nein zu sagen und das so besser vor Übergriffen geschützt ist. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Also wenn ich Kindern das als normal verkaufe, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass man, natürlich gibt es auch kindliche Neugierde, die Mädchen und Jungs erkennen irgendwann, dass es zwischen ihnen Unterschiede gibt. Dann wird einmal kurz geguckt und dann ist es aber auch, das Bedürfnis ist dann befriedigt und das wird nicht mit Sexualität verbunden. Aber hier versucht man Kindern ganz klar in eben die sexuelle Richtung zu schieben. Und das kann nur nach hinten losgehen. Also wenn Kinder wirklich in diesem Alter schon mit solchen Themen konfrontiert werden und das Ganze als normal ansehen, dann sehen sie das wahrscheinlich auch als normal an, wenn sich Erwachsene ihnen nähern, wenn Erwachsene sie berühren oder wenn sie selbst von ihnen irgendwas fordern. Das ist eben eine riesengroße Gefahr.
Sie haben selbst Kinder, haben Sie gesagt. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber haben wir auch schon Erfahrungen damit gemacht? Und wie haben Sie da reagiert? Was haben Sie da unternommen dagegen?
Also Gott sei Dank haben meine Kinder diese Erfahrung noch nicht gemacht. Wir leben sehr, sehr ländlich. Und ich habe natürlich in meinem Kindergarten auch nachgefragt, ob das da irgendwie Thema ist. Und die Erzieher dort vor Ort würden sich wirklich auf die Hinterbeine stellen, wenn solche Konzepte bei uns eingeführt werden würden. Also das ist glücklicherweise bei mir im privaten Umfeld kein Thema. Ich kenne aber auch viele Kindergärten, gerade so die städtischen Kindergärten, wo das durchaus Thema ist. Und das ist halt auch ein Riesenproblem. Es gibt keine Informationspflicht. Also die Eltern erfahren dann irgendwann mal durch Zufall davon. Der Kindergarten selbst muss die Eltern nicht informieren darüber, dass es eben solche Konzepte gibt oder dass es Rückzugsräume gibt. Ja, auch das, wozu brauchen Kinder Rückzugsräume, wo sie sich dann unter einer Decke anfassen können, untereinander und so weiter und so fort. Also das Ganze ist für mich nicht mit Kinderschutz vereinbar, absolut nicht.
Jetzt würde da jemand, der eher ein progressives Weltbild vertritt, würde da einwenden, ja, die AfD, die ist sowieso gegen alles, was da einigermaßen modern und fortschrittlich ist. Die wollen zurück in die Steinzeit, Frau an den Herrn, traditionelle Familie. Was ist eigentlich in Ihrer Vision für Deutschland? Wie sieht da die Familie aus? Wie stellen Sie sich das vor? Was würden Sie tolerieren? Darf dann ein Junge sich nicht mehr, darf der keine Fingernägel mehr lackieren, keinen Rock mehr ausprobieren? Wie würden Sie sich da so ein bisschen das Idealfamilienbild Deutschlands vorstellen?
Also ich weiß gar nicht, ob es ein ideales Familienbild gibt. Natürlich, unsere Position ist da ganz klar. Eine Familie besteht eben aus Vater, Mutter und Kindern, weil eben auch nur so, das ist Biologie, sich der Mensch fortpflanzen kann. Dazu braucht es eben Mann und Frau. Selbstverständlich, sollte man alle Formen der Familie akzeptieren. Und ich persönlich, wenn jetzt meine Kinder sagen würden, sie möchten sich ausprobieren, da wäre ich die Letzte, die denen da irgendwie Steine in den Weg legen würde. Und auch Thema Transsexualität, das gab es ja auch schon immer. Also transsexuelle Personen gab es schon immer. Der Unterschied ist aber zu den Transsexuellen, und auch da habe ich Kontakte und schon Gespräche geführt, von vor 20, 30 Jahren, auch die lehnen das alles ab, was hier heute passiert, weil das eben diese Akzeptanz eigentlich zerstört, die sie in ihrem Umfeld geschaffen haben. Also wenn das jemand für sich selber entscheidet im Erwachsenenalter, und erwachsen ist man auch noch nicht mit 18, dazu braucht es noch ein paar Jahre länger. Und alle psychologischen Gutachten durchlaufen hat, so wie es vorher war unter dem transsexuellen Gesetz. Und jemand für sich meint, ich möchte diese Entscheidung treffen, weil ich mich dann glücklich und zufrieden fühle, dann soll er das machen. Damit tut er niemandem weh. Und ich glaube, das darf man auch nicht verurteilen, weil das eine persönliche Entscheidung ist. Aber das, was hier eben gerade passiert, ist keine persönliche Entscheidung mehr. Da werden Menschen wirklich in Richtung gedrängt und gerade auch Kinder und Jugendliche, die das eben gar nicht entscheiden können und die das mit Sicherheit ganz böse mal bereuen werden. Und das ideale Bild von einer Familie, also ich glaube, ich bin da ein ganz gutes Beispiel. Also ich bin privat auch die Mama zu Hause. Ich koche für meine Kinder Essen, ich mache die Wäsche und bekomme trotzdem auch die Arbeit damit unter einen Hut. Was finde ich auch sehr, sehr wichtig ist, Familien müssen einfach gestärkt werden. Also Familien müssen gestärkt werden und man darf sich nicht mehr entscheiden müssen, Kind oder Job. Das läuft halt bei uns auch ganz, ganz falsch. Das ist nicht der richtige Weg. Und nur so kann es eben auch dazu kommen, dass eben eine Frau nicht nur in dieses Rollenbild gepresst wird, entweder arbeiten oder Frau am Herd. Das lässt sich miteinander vereinbaren. Aber dafür müssen eben gewisse Voraussetzungen einfach geschaffen werden, die momentan einfach nicht da sind.
Was war für Sie ausschlaggebend, um bei der AfD beizutreten? Was war quasi der Urknall, der Auslöser, damit Sie gesagt haben, ich engagiere mich jetzt in der Politik, ich mache damit bei dieser Oppositionspartei, die freundlich formuliert ja nicht gerade unumstritten ist?
Ja, das haben Sie sehr freundlich formuliert. Ja, also für mich war es tatsächlich so, dass, also ich bin in die Partei eingetreten, da war meine jüngste Tochter gerade erst ein halbes Jahr alt. Und Ja, mein Gedanke war wirklich, ich möchte für meine Kinder oder ich möchte meinen Kindern später einfach mal in die Augen schauen können und sagen können, ich habe alles versucht, dass es für euch einfach mal besser wird in diesem Land. Und momentan sind wir in allen Bereichen auf einem komplett absteigenden Ast. Und das, ich wollte mich einfach selbst einbringen, ich wollte Politik mitgestalten und ich wollte einfach für meine Kinder das Optimalste rausholen. Und da hoffen wir mal, dass uns das irgendwann auch gelingen wird.
Wie waren da die Reaktionen? Wie hat Ihr Umfeld reagiert? Familie, Freunde? War da die große Abwanderungswelle? Hat man sich gegen Sie gestellt? Haben Sie aber auch Zuspruch erfahren? Wie war das?
Also das war tatsächlich durchwachsen. Ich muss sagen, so im engsten Umkreis, Eltern, Mann, die waren natürlich alle hinter der Sache und auch hinter der AfD. Also da sind wir uns relativ einig. Und im weitläufigen Freundes- und Bekanntenkreis gab es da durchaus gemischte Meinung. Aber am langen Ende war das auch gar nicht ausschlaggebend. Also ich habe auch Freunde, die eben nicht pro AfD sind, die durchaus systemkritisch sind, aber jetzt nicht unbedingt für die AfD sind, die aber trotzdem gesagt haben, das ändert mich als Mensch ja nicht. Also ich habe keine Abwanderung von Freundschaften erlebt, glücklicherweise. Und das zeigt wieder mal, man muss nicht immer einer Meinung sein, um auch miteinander sprechen zu können. Ne? Also das war bei mir zum Glück kein großes Thema, kein großes Problem. Ganz im Gegenteil. Also ich habe da sehr viel Zuspruch erfahren und auch gerade jetzt mit diesem Familienthema, wo ich mich ja wirklich stark engagiere und da auch immer dabei bin, über die Missstände aufzuklären, freuen sich die Leute wirklich, dass jemand auch mal den Mut hat, eben diese ja doch heiklen Themen auch anzusprechen.
Was war ausschlaggebend, damit Sie sich eben für die AfD entschieden haben?
Ausschlaggebend war wirklich die konservative Politik. Also man hat ja, also ich glaube, der Wendepunkt bei mir war tatsächlich die Corona-Zeit, wo für mich die AfD die einzige Partei war, die das Ganze doch objektiv betrachtet hat und die eben nicht mit Zwängen und Verboten gekommen ist. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, so, das ist meine Partei, da möchte ich was mitmachen, da möchte ich mitwirken. Gut, anfangs bin ich noch nicht davon ausgegangen, dass ich irgendwann mal im Landtag bin und auch wirklich aktiv mitwirken kann. Da ging es eher so um dieses, ich finde die ganz gut, ich möchte die so ein bisschen unterstützen und vielleicht auch mal zu Veranstaltungen mitgehen. Und je mehr ich mich eben mit der Partei beschäftigt habe, sei es mit der Familienpolitik, mit der Migrationspolitik, habe ich mich da komplett wiedergefunden.
Sie haben es gesagt, Sie sind ja jetzt im Landtag, sogar Sprecherin dieser Partei auf Landesebene. Wie hat sich Ihr Leben verändert mit diesem Aufstieg innerhalb und mit der Verantwortung, die Sie jetzt tragen? Wie sieht der Alltag einer niedersächsischen Landtagsabgeordneten aus, Frau Behrendt?
Also ich kann da, glaube ich, nicht für alle Abgeordneten sprechen, aber ich kann da für mich sprechen. Also mein Alltag ist komplett durchstrukturiert und durchgeplant, wie das eben natürlich auch mit Kindern so ist, ne? Also das fängt morgens an, die Kinder fertig machen für die Schule, in den Kindergarten bringen und dann geht es eben an die arbeitstechnischen Sachen. Dann ist man auch häufig unterwegs zu Redebeiträgen, zu Veranstaltungen. Also das ist schon sehr herausfordernd, aber ich muss sagen, ich mag Herausforderungen und ich bin natürlich auch wahnsinnig dankbar, dass ich eben die Möglichkeit habe, mich gerade für die wichtigen Themen, die mir auch am Herzen liegen, im Landtag einzubringen.
Und jetzt hört man ja immer, oder man liest ja ab und zu immer wieder von Angriffen auf AfD-Politiker, auch in regionalen, also auf unterer Stufe, unbekannte Politiker werden da angegangen, angepöbelt, sogar auf die Privathäuser irgendwie beschmiert. Wie gefährlich ist eigentlich das Leben als AfD-Politikerin?
Ja, das ist schon sehr gefährlich. Also ich habe glücklicherweise noch keinen Angriff im privaten Umfeld erlebt. Auch bei Infoständen haben wir das, also es hat sich schon gewandelt. Wenn ich noch dran denke, so Infostände vor 2 Jahren, da waren es schon mehr Angriffe, dass uns auch mal Flyer da vom Tisch gefegt wurden von irgendwelchen radikalisierten Personen. Mittlerweile ist es so, dass der Zuspruch in meinem Umfeld, in meiner Region tatsächlich sehr, sehr stark ist, dass es wenig Angriffe oder wenig dramatische Situationen da gibt, habe ich jetzt im Bundestagswahlkampf tatsächlich gar nicht erlebt. Also da war es eher so, dass die Leute wirklich angehalten haben, wenn die gesehen haben, wir haben Plakate aufgehangen und haben gefragt, ob sie irgendwie helfen können. Auch an Infoständen haben wir so viele neue interessierte Menschen dazu gewinnen können, die wir dann auch aufgenommen haben in die Partei. Aber sie haben schon durchaus recht. Also es ist sehr gefährlich. Das erlebe ich auch immer wieder, dass ich ganz böse Drohnachrichten bekomme. Gut, das sind dann immer irgendwelche Pseudonyme. Tägliche Angriffe bislang noch nicht. Aber wir leben schon nicht ungefährlich, weil wir eben natürlich auch für das ganze System sehr gefährlich sind.
Würden Sie sagen, auch jetzt aus Ihrer Erfahrung, persönlicher Erfahrung, die aufgeheizte Stimmung, die man von außen wahrnimmt, die kühlt sich allmählich ab, normalisiert sich vor allem auch, der Umgang wird eigentlich gesitteter oder ist das nicht der Fall und es spitzt sich eigentlich immer weiter zu?
Also ich würde eher sagen, in der Bevölkerung nicht. Also da ist es schon so, dass es gesitteter ist, aber also gerade so aus dem linken Spektrum, da muss man schon sagen, da spitzt es sich zu. Die Leute sind wirklich wahnsinnig aggressiv und ich glaube, da sind wir auch noch nicht an der Spitze des Eisbergs angekommen. Aber auch da denke ich, die Erklärung dafür ist, dass sie eben wissen, dass ihre Ära einfach vorbei ist. Also wir erleben den politischen Wandel in Amerika und ich glaube auch, wir in Deutschland sind nicht weit entfernt davon, dass das Blatt sich wenden wird. Und ich glaube, da ist es natürlich so, wenn man weiß, man hat nichts mehr zu verlieren, dann ist man dann natürlich auch bereit, komplett in die Konfrontation zu gehen. Also es ist schon so, dass die Stimmung sehr aufgeheizt ist, aber nicht in der Bevölkerung. Also da finde ich, ist es schon viel ruhiger geworden, als es vor ein paar Jahren noch war.
Was glauben Sie, was ist das zentrale Missverständnis der Öffentlichkeit, der Medien, der etablierten Politiker gegenüber der AfD?
Naja gut, die etablierten Politiker haben natürlich sehr viel zu verlieren, das muss man ganz klar sagen. Wenn wir irgendwann mal wirklich in Regierungsverantwortung wären, also da hängen ganz viele Posten dran, da hängt ganz viel Geld dran, das ist natürlich und ganz viel Macht. Das ist natürlich für einige ganz dramatisch, wenn sie das eben verlieren würden. Und natürlich auch die Medien. Also die Medien sind größtenteils unterwandert und berichten natürlich so, wie sie berichten sollen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wir haben nun mal auch Generationen, die ausschließlich von ARD, ZDF und so weiter einfach indoktriniert werden, ne? Und da ist es ja nun mal so, dass da eigentlich nicht positiv über die AfD berichtet wird. Wir haben es auch vor der Bundestagswahl gesehen, wo unsere Politiker, allen voran Alice Weidel, eingeladen wurde und ja, wirklich vorgefertigte Fragen bekommen hat. Alle anderen haben sehr wohlwollende Fragen bekommen. Sie hat immer Fragen bekommen, die sie irgendwie in die Enge drängen sollten. Und das macht natürlich auch ganz, ganz viel aus, ne? Also die Macht der Medien, muss man sagen.
Jetzt kann man ja sagen, oder die Berichterstattung, das haben Sie angesprochen, ist ja nicht gerade wohlwollend gegenüber der AfD. Gibt es tausend, Dutzende von Klischees, die da bedient werden? Eine sexistische Partei, in Teilen rechtsextremistisch, rassistisch, weiß ich nicht was alles. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht, die das Leben in der AfD kennen, die dafür sprechen, was ist eigentlich die größte Fake News über diese Oppositionspartei in Deutschland?
Oh, die Größe. Das ist aber jetzt eine sehr schwierige Frage, weil da gibt es tatsächlich sehr viele. Also ich glaube, einmal, dass was an uns haftet mit dem Rechtsextremismus, das ist natürlich auch Schwachsinn. Da muss man auch erstmal definieren, was ist denn Rechtsextremismus? Da distanzieren wir uns auch ganz klar von. Wir distanzieren uns von jeder Form von Extremismus. Die lehnen wir auch ab, selbstverständlich. Und das verurteilen wir auch, was ebenso natürlich nicht der Wahrheit entspricht, dass wir alle mit nicht-deutschen Wurzeln ausweisen wollen. Also das steht auch im Widerspruch an sich, dass wir eben auch so viele Migranten haben, die uns wählen, die Mitglieder in der Partei sind, auch bei mir in der Landtagsfraktion, der Kollege Omid Najafi. Also das, wenn man sich einfach mal mit den Personen und mit der Partei an sich beschäftigt, dann kann das ja gar nicht stimmen. Aber das machen halt die wenigsten.
Und wie ist das eigentlich, wenn da immer mal wieder so ein von einem Geheimtreffen die Rede ist, irgendwie die Journalisten eine nächste Kampagne lostreten, gewöhnt man sich da mit der Zeit dran? Erstaunt man, nimmt man das erstaunt zur Kenntnis? Findet man, ist man da permanent im Rechtfertigungsmodus? Wie gehen Sie mit solchen Kampagnen um?
Ja, also ich glaube, so traurig wie es ist, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Also vor jeder Wahl denken wir, okay, was kommt denn jetzt wieder? Ich meine, am langen Ende zerschlägt sich das alles. Das haben wir vor der EU-Wahl auch gehabt, wo es dieses Treffen gab, dieses Potsdamer Treffen, was im Nachgang natürlich auch eine riesengroße Kampagne war, die eben da das Wahlergebnis einfach drücken sollte. Am langen Ende hat sich alles aufgeklärt, aber auch da wissen wir natürlich, dass das alles auch geplant ist, dass es bewusst geplant ist, wann eben solche Sachen kommen, was da eben noch hinzugemogelt wurde, was am langen Ende gar nicht der Wahrheit entsprochen hat, wie auch eben bei diesem Treffen. Und ja, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Also wir wissen, dass immer mal wieder irgendwas kommt und das wird auch weiter so gehen, solange eben die Mittel da sind, die momentan da sind. Also, dass man das Ganze eben einfach so weiter streuen wird. Aber auch das, denke ich, wird irgendwann einfach vorbei sein. Und das Schöne ist ja, dass die Leute das einfach auch nicht mehr interessiert. Also diese ganzen, also auch diese Nazi-Vorwürfe, was genauso ein Blödsinn ist, das interessiert die Bevölkerung einfach nicht mehr. Also das ist da nach hinten losgegangen und auch der Großteil der Menschen erkennt, dass es einfach nur Schmutzkampagnen sind, die da gegen uns laufen und dass das eben überhaupt nicht der Wahrheit entspricht.
Was ich auch hochinteressant finde, ist ja Frauen in der AfD. Und jetzt per Zufall habe ich ja Sie, die da in der AfD sind. Können Sie mal berichten, wie ist das eigentlich in diesem, das wird ja immer so ein bisschen zu einem alte weiße Männerclub hochstilisierten Verein da von den Medien und weiß ich nicht was. Ist das wirklich so schlimm? Was ist da so schlimm? Stimmen diese Vorwürfe? Ist das eine Sexismusveranstaltung? Wie ist das als Frau in der AfD?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erlebe das hier in Niedersachsen so, dass gerade die Frauen doch, also dass es sehr geschätzt wird, dass wir Frauen uns politisch einbringen, gerade weil es eben in der AfD auch nicht so einfach ist. Das muss man ganz klar sagen. Das ist emotional nicht einfach. Da spreche ich jetzt nicht von mir, sondern ganz allgemein gesprochen. Und das ist natürlich auch, wie Sie ja schon sagten, dass es auch durchaus körperliche Angriffe gibt. Da geht man schon ein hohes Sicherheitsrisiko ein. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass es sehr geschätzt wird, wenn eben auch Frauen sich engagieren, dass die Frauen auch sehr unterstützt werden. Aber eben, ja, da sind wir wieder bei dem Thema Qualität und keine Quote. Also bei uns geht es da tatsächlich auch nach Qualität und so sollte es in jedem Bereich laufen. Politik ist ja sowieso eher eine Männerdomäne. Das ist nicht nur bei uns so. Das ist bei fast allen anderen Parteien natürlich der Fall, dass, glaube ich, tatsächlich eher Männer das Interesse haben, sich politisch zu engagieren und Frauen eher weniger. Aber man muss eben immer danach gehen, ob die Leistung halt passt, ob das auch für die Partei an sich passt. Und da spielt das Geschlecht, also bei uns hier in der Partei spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle. Also das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen.
Und wie lautet Ihr Erfolgsrezept, um sich eben in dieser Männerdomäne Politik zu behaupten, zu etablieren, hochzuarbeiten? Was ist da Ihre Strategie? Wie lautet die?
Also meine Strategie ist eigentlich immer, dass ich fokussiert bei meinem Thema bleibe, dass ich mich da nicht angreifbar mache und ja, das ist halt auch wieder das, was ich gerade angesprochen habe, Qualität. Also wenn man qualitativ gut arbeitet, dann muss man sich auch nicht behaupten. Dann macht man seine Arbeit und dann wird das auch von allen anderen, egal ob Männern oder Frauen, anerkannt und auch hochgeschätzt.
Und wie begegnet man Ihnen eigentlich im Landtag als AfD-Politikerin, als Frau in dieser Oppositionspartei?
Also da gibt es, glaube ich, gar keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Frau bin oder zu den männlichen Kollegen. Also wir werden hier eigentlich mehr oder weniger ignoriert, muss man sagen. Das ist so. Also es gibt durchaus einige freundliche Politiker, mit denen wir auch mal hin und wieder sprechen, aber so weitestgehend meidet man uns tatsächlich.
Wollte ich gerade fragen, ist diese Brandmauer tatsächlich so rigide, so starr, auch im Landkreis, im Landtag? Es gibt ja gewisse Landkreise, doch auf tieferer Stufe, da sagen auch Politiker, ja, die Brandmauer, die gibt es eigentlich faktisch eher nicht. Sie würden jetzt sagen, das stimmt eigentlich nicht, da ist man immer noch komplett in diesem Blockdenken fixiert und meidet man alles, was da irgendwie im eigenen Denken abweicht.
Naja, wir haben bei der CDU da tatsächlich zwei Lager. Wir haben einmal das konservative Lager und wir haben einmal das Lager, was sehr links unterwandert ist. Und das ist natürlich schwierig, weil das eigentlich nicht mehr für die CDU steht, wie sie ursprünglich mal war. Und es ist schon so, dass man immer auf diese Brandmauer beharrt. Aber auch ich bin der Meinung, dass diese Brandmauer, wir sehen es in vielen anderen Bundesländern, doch sehr stark am Bröckeln ist. Und eigentlich existiert diese Brandmauer bei manchen in den Köpfen, aber so richtig existiert sie eigentlich nicht.
Was würden Sie eigentlich sagen, was ist das aktuell größte Problem Deutschlands?
Das aktuell größte Problem, da gibt es zu viele Probleme. Also wir haben momentan ein riesengroßes wirtschaftliches Problem, wir haben ein riesengroßes Migrationsproblem, wir haben ein Problem, was die Schulen angeht, was die Kindergärten angeht, was die Betreuung angeht. Also es gibt unheimlich viele Probleme. Also es gibt extrem viel anzupacken.
Wenn Sie jetzt Bundeskanzlerin wären, was würden Sie aktuell sofort unternehmen? Was würden Sie zuallererst sofort anpacken?
Was würde ich sofort unternehmen? Also ich spreche jetzt erstmal von meinem Thema, weil das natürlich mein Herzensthema ist. Also ich würde erstmal sämtliche Gender-Beauftragten, Queer-Beauftragten würde ich streichen. Ich würde diese ganzen Konzepte streichen und einkassieren, das Selbstbestimmungsgesetz einkassieren. Ich würde über die Gefahren der LGBTQ-Bewegung aufklären und dann muss man natürlich auch gucken, inwieweit. Also ich habe heute Morgen gelesen, dass in Ungarn die Pride-Paraden verboten sind. Da muss man halt gucken, inwieweit man das hier in Deutschland auch umsetzen könnte. Es geht da jetzt überhaupt nicht um Akzeptanz und Toleranz. Die sollten wir natürlich weiter behalten und das ist auch meine persönliche Lebenseinstellung, leben und leben lassen. Aber wenn das so ausartet, dass beispielsweise erwachsene Menschen nackt durch die Straßen laufen oder Männer mit Windeln, wo eben auch Familien und Kinder unterwegs sind, das ist schon so, dass es das in dieser Form einfach auch nicht geben sollte. Also wie gesagt, es gibt ganz viel. In meinem Thema würden mir da jetzt wahrscheinlich 100 Sachen einfallen, die ich Ihnen nennen könnte, was wahrscheinlich den Rahmen jetzt sprengen würde. Aber das wäre das. Und natürlich sollten wir uns an Amerika orientieren, was eben die ausreisepflichtigen Migranten hier bei uns im Land angehen.
Riesenthema, wenn wir gerade dabei sind mit Verboten, ist auch dieses Gender-Thema. Da haben gewisse, ich glaube sogar auch Landtage haben auch schon beraten über Verbote, ich glaube sogar auch schon dafür votiert. Ist da Ihre Haltung? Ist da Verbieten der richtige Ansatz? Sollte man, oder was sollte man da vielleicht machen bei dieser hochemotionalen Gender-Debatte?
Also ich sage mal, wer die Gendersprache verwenden möchte für sich, kann sie ja gerne verwenden. Auch das sollten wir nicht verbieten. Aber es ist schon so, dass man die Leute nicht zwingen sollte, Gendertexte zu lesen. Also alles, was irgendwie von den Medien kommt oder Bücher oder wenn ich mir jetzt einen Podcast anhöre oder so, da sollte man sich schon an der deutschen Sprache orientieren. Und die Gendersprache ist einfach eine Verunstaltung der deutschen Sprache. Also man darf auch hier den Menschen das eben nicht aufzwingen, zumal die Mehrheit der Bevölkerung, ich meine, es sind 80%, lehnen diese Gendersprache ab. Und ich für mich persönlich finde das auch wahnsinnig anstrengend, wenn ich einen Text lese und ich habe da irgendwelche Sternchen und innen. Also mein Gehirn macht das automatisch so. Wenn ich irgendwo innen lese, sind das für mich alles weibliche Personen. Also ja, also auch da sollte es kein Verbot geben, aber natürlich schon alles, was den öffentlichen Raum betrifft, öffentliche Texte und so weiter, da schon, definitiv. Aber im privaten Umfeld kann da jeder machen, was er möchte.
Was wäre vielleicht Ihr Kompromiss, die am wenigsten schlimmste Form des Genderns? Mit was könnten Sie sich vielleicht sogar noch anfreunden, dass die andere Seite vielleicht auch sogar akzeptieren könnte?
Also tatsächlich, so wie es momentan ist, kann ich mich damit gar nichts anfreunden.
Okay, was wünschen Sie sich für Deutschland? Warum? Ja, was müsste passieren, damit es auch in Zukunft oder damit Deutschland wieder auf die richtige Bahn zurückgerät? Warum kommt es gut? Was muss jetzt passieren? Wo ist da Ihr Lichtblick für die Zukunft?
Also ich wünsche mir für Deutschland, dass wir uns einfach wieder frei und sicher bewegen können, dass man eben nicht Angst haben muss, gerade als Frau irgendwo im Dunkeln durch die Straßen zu gehen. Ich wünsche mir, dass es wieder mehr Geburten gibt in Deutschland, dass die Menschen sich einfach wieder mehr für die Familie entscheiden. Da muss es aber eben auch, wie wir schon hatten, dementsprechend Unterstützungsangebote geben. Und ich wünsche mir einfach, ja, Sicherheit und auch, dass sich die Arbeit wieder lohnt. Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Also die Inflation greift ja wirklich in alle Bereiche des Lebens ein und das kann auch nicht sein. Also wir können nicht unser Geld in aller Herrenwelt Länder verteilen und in der eigenen Tasche oder im eigenen Land bleibt nichts mehr übrig. Also auch da würde ich mir wünschen, dass wir uns da wieder einfach mehr auf die Infrastruktur konzentrieren und nicht auf alle anderen Länder.
Während ganz herzlichen Dank für das Gespräch.